بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir werden heute fortfahren, liebe Geschwister, mit dem Buch Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih. Über das Büchlein der Aqida der frommen, vorhergehenden oder vorausgeeilten Vorfahren. Und wir sind jetzt gerade bei dem Kapitel, wo wir über letztens Awliya Allahs gesprochen haben. Das haben wir beendet. Heute, inshallah ta'ala, reden wir über Al-Firasa und über Al-Ru'ya. Al-Firasa, so sagt der Autor, At-Tasdiqu bil-Firasati as-Sadiqati lis-Salihina wal-Muttaqin min Ahli al-Iman wal-Tawhid. Wa hiya nurun yaghthifuhu Allahu ta'ala fi qalbi al-Abd. Er sagt, zu den Grundlagen von Ahlus Sunnah wal Jama'a gehört, dass man Al-Firasa bestätigt. Ich erkläre gleich das Wort bi'idnillah ta'ala. Und zwar für diejenigen, die wahrhaftig und rechtschaffen sind, die gottesfürchtig sind und zu den Leuten des Glaubens gehören. Und es gehört zu dem Licht von Allah subhanahu wa ta'ala, welches er in die Herzen seiner Diener hereinlegt. يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Damit ist der Diener dann in der Lage, zwischen dem Richtigen und dem Falschen zu unterscheiden. وَبَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ. Und er kann zwischen dem Wahrhaftigen und zwischen dem Lügner entscheiden oder unterscheiden. فَمَنْ كَانَ أَقْوَى إِمَانًا فَهُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً. Und derjenige oder beziehungsweise je stärker der Glauben von jemandem ist, umso stärker ist seine Firasa. Was bedeutet Al-Firasa? Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen im Deutschen. Vielleicht könnte man so viel wie Intuition sagen, dass man eine Sache hat, wenn man etwas betrachtet, dann hat man sozusagen, wenn man sie betrachtet, dann kann man sagen, in welche Richtung eine Sache geht. Zum Beispiel. Die Erklärung war nicht gut. Ich mach's nochmal. Es ist schwer zu übersetzen. Es gibt Leute, wenn sie jemanden sehen, dann können sie anhand der äußerlichen Merkmale von dieser Person ungefähr sagen, was das für ein Mensch ist. Mafhum? Ungefähr sagen, was das für ein Mensch ist. Jetzt aufpassen. Das ist kein Yakin, keine was? Gewissheit. Hundertprozentige Gewissheit, sondern das könnte eine Gabe von Allah Azza wa Jal sein, die er den Gläubigen, den Rechtschaffenen, den Leuten von Ahlul Iman zukommen lässt, weil er sie liebt und sie zu seinen besonderen Dienern gemacht hat. Und ihr seht schon, diese Tür ist sehr, sehr gefährlich, weil Gruppierungen genau solche Themen ausnutzen, damit sie sie missbrauchen, liebe Geschwister. Nochmal. Du schaust eine Person an und anhand der Merkmale, die diese Person besitzt, zum Beispiel sein Gesicht, sein Reden, äußerliche Merkmale, wie er sich verhält, kannst du sagen, der ist dort und dort einzuteilen. Keine hundertprozentige Gewissheit. Aber Leute, die Allah Azza wa Jal nahestehen, haben diese Art von Firasa. Und je stärker der Glaube von einer Person ist, je gottesfürchtiger er ist, umso mehr prägt Allah Azza wa Jal ihm die Firasa aus. Wir werden zu Beispielen kommen, bi'idhnillah ta'ala. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, dann wird er euch Furqan geben. Was heißt Furqan? Nicht, dass ihr mir sagt, das ist ein Name. Was heißt Furqan? Bitte schön. Dass du unterscheiden kannst zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Dass du unterscheiden kannst zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Und Allah Azza wa Jal hat diese Firasa im Koran erwähnt. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Wahrlich darin sind Zeichen für Leute, die betrachten. Mutawassimin, das bedeutet, hier ist das Wort Firasa enthalten in diesem Oberbegriff. Und daher, das ist eine Eigenschaft, die Allah Azza wa Jal einigen seiner Diener gegeben hat, damit sie auch unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. Na, Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, die Überlieferung ist bei Ibn Abi Shayba und authentisch. Zu ihm kam einmal ein Mann, während er mit seinen Leuten zusammen war. Ibn Abbas war mit einer Gruppe von seinen Leuten zusammen. So kam ein Mann zu ihm von etwas ferner her und er sagte zu ihm, gibt es für jemanden, der einen Gläubigen tötet, eine Reue? Gibt es für ihn eine Reue? Alaikum salam wa barakatuh. So sagte Ibn Abbas radiallahu an, nein, dieser geht ins Höllenfeuer, es gibt keine Reue für ihn. Subhanallah. Als er weg war, der Mann, haben seine Schüler, die Leute, die mit ihm zusammen waren, gesagt, wir haben dich auch schon oft diese Frage gestellt. Und da hast du uns nicht diese Antwort gegeben, dass es keine Reue für diese Person gibt. Er sagte, was die Person anbelangt, die mich gefragt hat, so habe ich die Befürchtung, dass er vorhat, einen Gläubigen zu töten. Und als die Leute unterwegs waren und sie ihn gesehen haben, der Ibn Abbas gefragt hat, so hatte er einen Streit mit einem Gläubigen. Und die Leute sagten, die mit Ibn Abbas zusammen waren, es schien uns so, als hätte er ihn getötet, wenn Ibn Abbas ihn auch die Fatwa dazu gegeben hätte. Subhanallah. Wie hat Ibn Abbas ihn geantwortet? Er hat ihm gesagt, nein, du hast keine Reue. Ist das richtig? Hat Ibn Abbas gelogen? Nein. Dieses, liebe Geschwister, ist situationsbedingt. Manchen Leuten gibt man keine Möglichkeit, dass er dieses oder jenes, das sind Leute, wie zum Beispiel die Geschichte von Yusuf alayhi salatu wassalam. Was hat einer gesagt? Uqtulu Yusuf, einer von den Brüdern. Tötet Yusuf oder weist ihn auf der Erde umher. Und nach dem Motto, wenn wir das gemacht haben, zum Schluss können wir immer noch bei Allah azza wa jalla was bereuen. Weil es gibt solche Leute, der sagt dir, ich mache diese Sünde und danach kann ich eh bei Allah azza wa jalla bereuen. Das heißt, ich werde diese Sünde nicht Yawmul Qiyamah tragen müssen. Aber diese Person, zu der Ibn Abbas radiallahu anh das gesagt hat, der war auch in der Lage gewesen, einen Gläubigen zu töten. Und das hat ihn aber davon abgehalten, weil er hat Ibn Abbas radiallahu anh extra gefragt, was ist das? Er sagte, du darfst ihn nicht töten, es gibt keine Reue dafür. Warum? Damit er ihn nicht wirklich tötet. Und somit hat er einen Mord, wallahu ta'ala ala wa alam, verhindert, liebe Geschwister. Al-Firasa, du siehst bestimmte Leute. Allah Azza wa Jal sagt, Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Ihre Zeichen, ihre Merkmale sind in ihren Gesichtern durch die Spur der Niederwerfung. Und du erkennst in der Tat Leute an bestimmten Merkmalen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgewandt. Er sagte zu ihm, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Du wirst sie, bedeutet die Heuchler, daran erkennen, dass sie eine schiefe Sprache haben. Das heißt, wenn sie reden, sie verdecken bestimmte Tatsachen, sie deuten etwas an, sie meinen etwas anderes, um dich sozusagen hinters Licht zu führen. Du merkst das, wie sagt Allah Azza wa Jal, fi lahni al-qawl, anhand der Art und Weise, wie sie sprechen. Also, Al-Firasa ist, du siehst jemanden ins Gesicht oder anhand des Sprechens oder wie er sich bewegt oder an seiner Schöpfung allgemein, da gibt es einige Leute, nicht jeder. Und wir reden hier über Auliya Allahs. Wir reden nicht über Auliya al-Shaytan. Weil es gibt Leute, die machen die Arbeit für Shaytan. Wer fällt euch dazu ein? Die wollen dir auch sagen, ja, anhand dessen und dessen und dessen kann ich das und das bestimmen. Wahrsager. Lügner nennen wir sie. Shayatin. Weil diese Leute arbeiten mit wem zusammen? Mit Shayatin. Aber über die Leute, über die wir gerade sprechen, und das ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden, ist wer? Das sind die Awliya Allahs. Das sind Leute, die von Allah subhanahu wa ta'ala diese Gnade bekommen haben, eine Art von Intuition zu haben. Eine Art von Intuition. Wir sagen nochmal, das heißt nicht, dass das 100% gewiss ist, aber sie haben so eine Gabe bekommen. Sie haben so eine Gabe bekommen. Imam Shafi'i, rahimullah ta'ala, hat Ulum al-Firasa ordentlich studiert. Jahrelang. Jahrelang. Und eines Tages hat er eine Person getroffen und er musste bei dieser Person übernachten. Und Al-Shafi'i, rahimullah ta'ala, sagte, Subhanallah, diese Person sieht wie ein geiziger, wie ein nicht respektvoller Mann aus. Und als Al-Shafi'i, rahimullah ta'ala, bei ihm geschlafen hat, hat dieser Mann, über den er das gesagt hat, ihn auf beste Art und Weise bedient. Er hat bei ihm geschlafen, er hat bei ihm gegessen und dieser hat ständig nach ihm gefragt, brauchst du dieses, brauchst du jenes, bis Al-Shafi'i zu sich gesagt hat, Subhanallah, diese ganzen Jahre habe ich diese Wissenschaft studiert, Al-Firasa. Und jetzt erlebe ich so eine peinliche Situation, dass ich über jemanden etwas gesagt habe, was er nicht wirklich ist. Er ist nicht geizig, im Gegenteil, er war so zuvorkommend und so großzügig, hat Al-Shafi'i gesagt, ich werde die ganzen Bücher verbrennen, die ich alle studiert habe. Und am letzten Tag, wo Al-Shafi'i noch bei diesem Mann gewesen ist, dann fragte dieser Mann ihm, warst du zufrieden mit allem? Al-Shafi'i hat gesagt, besser hättest du mich nicht bewirten und bedienen können, möge Allah Azza wa Jal dich reichlich belohnen. Da hat der Mann gesagt, ich hätte noch etwas. Er sagte, bitteschön. Sagt, du bekommst eine Rechnung für all das, was ich für dich getan habe. Hat Al-Shafi'i gesagt, die Bücher müssen wieder zurück. Wallahi, das ist eine Eigenschaft, die hat nicht jeder. Und vielleicht kennt ihr das manchmal. Subhanallah, man sieht eine Person, obwohl man ihn nicht kennt, man sagt, der hat so ein heuchlerisches Verhalten. Könnt ihr euch erinnern an Shamsul Batil? Was habe ich euch am Anfang gesagt? Was habe ich euch gesagt? A'udhu billah, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja, ich zähle mich nicht zu den Awliya Allahs. Aber subhanallah, in der ersten, für die Leute, die das nicht wissen, das war einer, der hat sich hier eingeschleust. Er ist Journalist, aber hat das nicht gesagt. Und hat hier heimlich aufgenommen und hat versucht, uns schlecht zu machen. Daraufhin kam auch dann die Razzia. Ja, das war eine Person, der war eigentlich im Auftrag gewesen. Der sollte nur hier Übles berichten, wie die Lügner halt hier in dieser Zeit berichten über uns. Und von der ersten Sekunde habe ich den Brüdern gesagt, dieser hat eines der heuchlerischsten Gesichter, die ich je kenne. Obwohl wir kannten ihn nicht, wir wussten nicht, wer er ist. Und subhanallah, zum Schluss kam heraus, nicht nur ein Lügner, sogar Verfassungsschmutz hat sich von ihm losgesagt. Die haben Bara'a mit ihm gemacht. Überleg mal, sogar die haben mit ihm, er war zu viel, was er gesagt hat an Lüge. Deswegen, ja Ikhwa, das ist eine Eigenschaft, mit der spielt man nicht. Das ist eine Eigenschaft, mit der spielt man nicht. Weil es gibt Leute, der sagt dir, der ist das, dann isst der ein Kellogg's-Max oder irgendwas und denkt, dass er dann durch die Kohlenhydrate oder sonstiges bestimmen kann, wer wer ist. A'udhu billah, man soll nicht übertreiben damit. Wenn man so eine Gabe hat, eine Fähigkeit, walhamdulillah rabbil alamin. Aber man geht dabei nicht ins Extreme, indem man anfängt, über die Leute jedes oder das zu urteilen. Aber es gibt Leute, die haben eine gewisse, wir sagen Vermutung, weil das ist Ghalabatul Dhann, das heißt die wahrscheinlichste Vermutung, die er hat, weil das erreicht niemals die Stufe von was haben wir gesagt? Von Yaqin. Dass jemand sagen kann, mit Sicherheit das. Weil diese Verrückten, zu denen man hingeht, die Horoskope machen und dies und das, der sagt dir, das wird passieren, jenes wird passieren. Und er redet über was? Über die Zukunft. Über die Zukunft. Und daher, das ist eine Sache, die nicht in Ordnung ist. Wallahu ta'ala, a'la wa alam. Das ist Al-Firasa. Dann reden wir über Al-Ru'ya, über den Traum, insha'Allah ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen, At-Tasdiqu bil-Ru'ya as-Saliha. Die Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'a, sie bestätigen den wahrhaftigen Traum. Den rechtschaffenen, wahrhaftigen Traum. Wa hiya juz'un min 46 juz'an. Und dieser wahrhaftige, rechtschaffene Traum ist ein Teil von den 46 Teilen Minan Nubuwa vom Prophetentum. Die Ru'ya, der Traum, der wahrhaftige Traum, der Rechtschaffenen, ist ein 46. Teil vom Prophetentum. Subhanallah. Das heißt, wir reden über eine Sache, die gewaltig ist. Wa innaha bushra min Allah. Und das ist eine frohe Botschaft von Allah Azza wa Jal. Li abdihi al-mu'min, für seinen gläubigen Diener. Wa fatihatu khayrin lahu fi umuri dunya wal akhirah. Und Allah Azza wa Jal, ehrt damit den Diener in Angelegenheiten der Dunya und in der Akhirah. وَإِذَا اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ لَا تَكَادُ رُؤْيَ الْمُؤْمِنِ تَكْذِبْ. Und wenn die Stunde naht, heranrückt, dann wird der Traum von einem Gläubigen wahrhaftig. Das heißt, er lügt nicht. Das heißt, er lügt nicht, liebe Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ. Es wird von dem gesamten Prophetentum nichts übrig bleiben. Es gibt keine Propheten mehr nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, außer al-Mubashirat. Qalu wa mal Mubashirat ya Rasulallah? Dann wurde er gefragt, was sind die Mubashirat? Qala ar-ru'ya as-salihah, der rechtschaffene Traum. Der rechtschaffene Traum. Und hier sehen wir, dieses gehört zu den, was? Zu den ebenfalls wahrhaftigen, dass Allah azza wa jall ihnen mit einem Traum Ehre erweist. Mit einem Traum Ehre erweist. وسأل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Einmal fragte Abu Darda den Gesandten صلى الله عليه وسلم über das Wort Allahs عز وجل im Koran. Ich denke, das ist in Surat Hud. Sie, die Aulia Allahs, werden die frohe Botschaft in der Dunya und in der Akhira bekommen. فقال رسول الله, so sagte der Gesandte صلى الله عليه وسلم, ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت. Niemand hat mich nach dieser Aya gefragt, seit sie herabgesandt worden ist, außer dir, O Abu Darda. Und dann antwortete er ihm, هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. Das ist der rechtschaffene Traum, den der Gläubige sieht oder der ihm gezeigt wird. Den der Gläubige sieht oder der ihm gezeigt wird. Wie? Eine Person, er sieht im Traum etwas. Ist das eine frohe Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala? Es kann der Fall sein. Es kann der Fall sein. Und die Träume sind dreierlei Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und morgen, inshallah ta'ala, werden wir auch bei Adabul Islamiyya über das islamische Benehmen, auch beim Verhalten bei Träumen reden oder über das Verhalten bei Träumen reden, bi'idhnillah ta'ala. Auch ein wichtiges Thema, bi'idhnillah ta'ala. Das heißt, der Traum ist dreierlei Art. Helft mir. Ich vergesse sehr viel. Welche drei Arten kennen wir? Einmal vom Shaitan, er fängt gleich mit der übelsten Schöpfung an. Ja, weiter, dann? Von eigenen Nefs, vom eigenen Nefs. Und eine weitere Art, das ist die beste Art, von Allah Azza wa Jal, von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baghawi Rahimullah Ta'ala hat in seinem Tafsir auch die Erläuterung dazu geschrieben, was ist. Das heißt, woran kann man unterscheiden, ob das ein Traum von dem oder dem ist. Alhamdulillah, er hat sehr viele Eigenschaften geschrieben, aber natürlich, man muss das immer so in Waage von Koran und Sunna sehen, bi'idhnillah ta'ala. Wenn der Traum ein schöner Traum ist, ein Traum, der dich erfreut, du bist den ganzen Tag glücklich und als ob du deine ganzen Sorgen vergessen hast. Und wenn der Traum fest bei dir eingraviert ist. Du könntest ihn genauso detailliert erzählen. Ich meine, bei den meisten Träumen, was passiert? Man vergisst sie sehr schnell. Und ihr wisst, über was man alles träumt. Möge Allah uns bewahren. Na, das sind Eigenschaften, Merkmale, wenn man von Allah Azza wa Jal geträumt hat. Und manche kriegen eine Bushra. Manche kriegen eine Bushra im Traum. Es kann sein, dass du wen siehst im Traum. Na? dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht wie dieser Shaitan Abdus Salam von Adl Ihsan, der aus Marokko ist, von so einer Sufi-Sekte, der sagte, ich sah im Traum, während ich am Fluss saß und meine Füße ins Wasser reingetan habe, dass alle Propheten um mich standen und meine Füße gewaschen haben. Der hat Millionen von Anhängern, ja? Der heißt Shaitan Abdus Salam. Shaitan, das ist sein erster Name, Shaitan Abdus Salam. Und der ist der Gründer von Al-Adl wal-Ihsan. Wir haben ja auch Leute von denen gehabt, damals in der Moschee. Wir waren in derselben Moschee. Zum Schluss haben sie Rückzieher gemacht, Alhamdulillah. Diese Leute sind übelste Art der Sufis. Und er hat immer mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam jeden Abend telefoniert. Also damals gab es schon Base, falls ihr das nicht wusstet, Flatrate, die nur er hatte. Und wal-iyadu billah, die schämen sich nicht, solche Sachen zu sagen. Wie ich euch gesagt habe, die haben Millionen von Anhängern. Deswegen, unsere Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, der Traum beinhaltet keine Ahkam, keine Urteile. Was meinen sie damit? Genau, um solche Leute auch einzudämmen. Einer könnte dir erzählen, der Prophet hat mir dieses und jenes gesagt, ich soll das tun, das ist nur eine Tat für mich. Ist sowas möglich? Warum nicht? Warum nicht? Bitte? Ja, aber warum ist das nicht mehr möglich, dass neue Ahkam kommen? Die Religion ist abgeschlossen. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und ich habe diese Religion vervollständigt und ich bin zufrieden mit dem Islam. Und sie haben gesagt, einige von diesen Sufis, dass sie im Traum gesehen haben, ihnen gesagt wurde, dass sie nicht mehr beten brauchen, weil sie eine Stufe des Glaubens erreicht haben, die nicht mal der Prophet sallam erreicht hat. Überlegt mal, Allah azzawajal sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, und diene deinem Herrn, zum Muhammad sallam, bis zu dir der Tod kommt. Das heißt, Muhammad sallam musste beten und fasten und Gutes tun, bis zu ihm der Tod kommt. Aber diese Abu Sufi und Sufi, die haben vorher eine Berechtigung, dass sie nicht mehr beten und fasten müssen. Warum? Weil sie haben die höchste Stufe des Glaubens. Was ist die höchste Stufe? Fragen wir sie. Auf jeden Fall, die muss über der Stufe von wem stehen? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, ja, Ikhwa, genau deswegen haben unsere Gelehrten auch diese Themen in den Aqida-Büchern erwähnt, weil diese Leute viel Unheil damit gerichtet haben. Sie haben sich in eine Stufe gesehen, wo sie nicht mehr Allah azzawajal anbeten müssen. Manche sagen, sie haben Allah azzawajal gesehen. Sie haben Allah azzawajal gesehen. Kann man Allah azzawajal sehen? Sagt es mir. Auch wenn eine kleine Gruppe von Gelehrten das gesagt hat, das ist nicht richtig. Die absolute Mehrheit von Gelehrten sagt, man kann Allah azzawajal nicht sehen. Nicht mal im Traum. Ich meine, Allah Azza wa Jal sagt, Laysa ka mithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah. Yani, was kannst du denn sehen? Was kannst du sehen? Alles, was du siehst, in der Wirklichkeit oder im Traum, ist Schöpfung. Sa? Ja oder nein? Seid ihr mit mir? Ist Allah Schöpfung? Laysa ka mithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah Azza wa Jal. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. Blicke können ihn nicht erreichen, aber er subhanahu wa ta'ala, er erreicht alles. Selbst Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Allah azza wa jalla nicht gesehen. Als er gefragt wurde von Abu Dharr, hal ra'aita rabbak, hast du deinen Herrn gesehen? Er sagte, nur, ich habe nur was gesehen, Licht. Mehr habe ich nicht. Wie willst du Allah azzawajal sehen? Deswegen, ja, Ikhwa, diese Leute. Und wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gesehen hätte, ist das was anderes als Abu und Sufi, oder? Wir reden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, Allah hätte ihnen das als Gnade vielleicht geben können. Eine außerordentliche Gnade. Aber wir reden über Leute, die so unverschämt sind, Nicht beten, nicht fasten, weil sie die höchste Stufe erreicht haben und dann noch Allah gesehen haben. Und daher, ja, Ikhwa, Al-Ru'ya hat drei, oder ist von dreierlei Art, von Allah Azza wa Jal. Wir haben beschrieben, wie das sein könnte. Zweite Ru'ya ist von Ash-Shaytan. Und wisse, Shaytan will dich traurig machen. Shaytan will dich traurig machen. Wie kann ein Traum von Shaytan sein? Zum Beispiel, wie könnte ein Traum von Shaytan aussehen? Richtig? Zum Beispiel, dein Kopf fällt ab und du läufst hinterher, wie es in einer Überlieferung heißt. Okay? Da stehst du auf, mies gelaunt und magst das gar nicht so nochmal Revue passieren lassen, dass du dich nochmal zurückerinnerst, was dieser Traum war. Was könnte noch sein, was vom Shaitan ist?
Vielleicht, dass Nahestehende sterben oder sich von einem abkennen oder so, dass man auch traurig wird.
Ja.
Dass man im Höllenfeuer ist.
Dass man im Höllenfeuer ist. Auch so einen Traum gab es in der Zeit vom Propheten, wenn die Überlieferung authentisch ist, bei At-Tirmidhi. Aber, Wallahu ta'ala ala wa alam, die Authentizität muss wirklich bestätigt sein von dieser Überlieferung. Einer von den Sahaba, radiallahu anhum, er wurde gesehen im Traum, dass er im Höllenfeuer ist. Dann ging er zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil er sich Sorgen gemacht hat. Und er fragte über die Bedeutung des Traumes. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dir fehlt nur, dass du in der Nacht betest, Qiyamul Layl. Deswegen aufpassen, wenn wir über den Traum reden, das ist nicht, wie du das assoziierst. Ach so, Hölle bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das. A'udhu Billah. Du musst aufpassen damit, denn wir reden hier über was? Über den 46. Teil vom Prophetentum. Und deswegen ist das Religion. Du darfst nicht einfach Träume analysieren und erklären, wie du willst, sondern das ist eine Sache, die gehört zu komplizierten Wissenschaft in der Religion. Nicht jeder kann das erklären, liebe Geschwister. Und daher, ein Muslim hält sich fern davon, dass er anfängt, irgendwelche Träume zu erklären. Na, unser Sheikh sagte einmal, hat er mit einem Jugendlichen diskutiert und dann sagte der Jugendliche, ja Sheikh, ich wollte dich nur fragen, darf ich Träume erklären? Da meinte der Sheikh, auf welcher Grundlage? Das heißt, was meinte er damit, auf welcher Grundlage? Was hast du gelernt und wo hast du gelernt? Er sagte, Allah hat mir mein Herz geöffnet dafür. Er sagte, A'udhu Billah, fürchte Allah. Allah, und du bezeugst noch, dass Allah etwas gemacht hat, was er nicht getan hat. Weil manche Leute sehen sich dann in der Position und die fangen an, Träume zu erklären. Das ist keine leichte Sache, liebe Geschwister, sondern das gehört zum 46. Teil vom Prophetentum, haben wir gesagt. Das heißt, wenn du sagst, das ist so und so, dann hast du etwas von der Religion erklärt. Deswegen Imam Malik, rahimullah ta'ala, sagte, die Leute sollen aufpassen, dass sie in Sachen der Religion etwas sagen. Er meinte über die Träume. Und deswegen, ein Traum von Shaitan, er kann dich traurig machen. Er kann dich mit irgendetwas in der Art und Weise traurig machen, dass du auch aufstehst und schlecht gelaunt bist. Naam. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Er will die Gläubigen traurig machen. Und der dritte oder die dritte Art vom Traum ist von dem eigenen Nafs. Zum Beispiel, du willst bald heiraten. Und deine Frau, die du heiraten willst, ist Leila. Und weil du von morgens bis abends über Leila nachdenkst, über wen wirst du träumen? Über Jasmin, weil sie hübscher ist, oder? Ja, ist klar, wenn du dich die ganze Zeit mit einer beschäftigst oder mit jemandem beschäftigst oder mit etwas beschäftigst, dann ist das auch sehr naheliegend, dass du darüber träumst. Okay? Na, kennt ihr den, der ein schlechtes Auto hat und die ganze Zeit über die Kosten nachdenkt und im Traum dann ein neues Auto sieht? Dann wisst ihr auch, woher das rührt. Deswegen, diese drei Arten von Träumen existieren, liebe Geschwister. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, der Gläubige, je wahrhaftiger er ist, umso wahrhaftiger ist auch sein Traum. Denn der Prophet s.a.w. sagte, die wahrhaftigsten beim Reden haben auch die wahrhaftigsten was? Träume. Die wahrhaftigsten beim Reden haben. Und sogar wer einen rechtschaffenen Traum haben möchte, wer einen wahrhaftigen Traum haben möchte, er soll Wudu machen und mit Azkar ins Bett gehen und schlafen. Und inshallah ta'ala, was er träumt, ist möglicherweise ein Traum, der wahrhaftig ist. Naam. Aber wir sollen eine wichtige Regel lernen. Ibn Sirin, rahimullah ta'ala. Es wurde gesagt, dass Ibn Sirin eines der besten Bücher geschrieben hat über Tafsirul Ahlam, das heißt über die Erklärung der Träume. Aber wallahu alam, dieses Buch ist nicht von Ibn Sirin. Aber es gibt eine sehr schöne Sache. Er sagte, wenn du in deinem Leben rechtschaffen handelst, das heißt, du betest, du fastest, du fürchtest Allah, unterlässt das Schlechte, was auch immer du als Schlechtes im Traum siehst, es wird dir keinen Schaden zufügen. Und wenn du im Leben ein übles Tunder bist, du fürchtest Allah nicht und du machst alles an Sünden, was du nur machen kannst, so wird dir auch, wenn du etwas Gutes im Traum siehst, nichts nützen. Wunderschöne Regel. Deswegen merkt euch das. Weil manche Leute, die auch Juhal sind, der kommt zu dir und sagt dir, ja, ich habe gesehen im Traum, du hast das und das. Und manche werden dann böse oder beziehungsweise sie werden dann traurig. Brauchst du nicht traurig zu werden. Denn unsere Realität ist was, ist höher angesetzt als der Traum. Unsere Realität ist höher angesetzt als der Traum, weil das Realität ist und du weißt, was du in der Realität machst. Deswegen, ja, das heißt nicht, dass die Leute nicht etwas Wahrhaftiges träumen können, doch, haben wir gesagt, das ist möglich. Aber nicht jeder Traum ist von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und nicht jeder Traum ist so zu deuten, wie du es dir vorstellst oder wie du es dir einbildest. Deswegen, wenn man einen Traum deuten lassen möchte, muss man zu den Spezialisten gehen. Und das ist nicht eine Sache, die jeder machen kann. Wallahu ta'ala ala wa alam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Das nächste Mal reden wir inshallah ta'ala über As-Sihr, über die Zauberei und über Al-Ain, über das böse Auge. بإذن الله تعالى. Nein, wenn es Fragen gibt, gibt es, was habe ich gesagt, wenn es Fragen gibt, wenn es Fragen gibt, dann heute habe ich sehr viele Versprecher. Na, تفضل. Alles Männer hier, Alhamdulillah.
Sollte man seine Träume erzählen? Oder darf man seine Träume erzählen?
Darf man seine Träume erzählen? Redest du über gute oder schlechte?
Beides.
Guten Traum nur Leuten, die man liebt. Nur Leute, die man liebt. Schlechten Traum niemand. Schlechten Traum niemand. Guten Traum nur Leute, die man liebt. Warum Leute, die man liebt?
Hä?
Genau, damit kein Neid kommt. Weil sonst nach dem guten Traum, der trifft dich gleich mit dem Auge hinterher. Dann kommt nichts Gutes mehr. Deswegen soll man nicht mit jedem darüber reden. Wallahu ta'ala ala wa ala. Morgen inshallah ta'ala werden wir, ich habe auch heute nicht so viel geredet, morgen werden wir alles ausführlicher bei Ibn Allah ta'ala besprechen. Na, bitteschön.
In den schlechten Traum, auch in keinem Fall, zum Beispiel deine Frau oder meine Frau träumt was Schlechtes und will mir das unbedingt mitteilen, weil es irgendwie um irgendwas mit
Kindern. Wenn es um Rat geht oder sonstiges, könnte man, aber allgemein soll man das nicht erzählen. Allgemein soll man das nicht erzählen, wallahu ta'ala ala wa alam. Weil, ja, schaut mal, man belastet sich auch, ja. Man hat was gesehen im Traum, was haben wir gesagt? Was spielt eine Rolle, Realität oder der Traum? Realität. Und man könnte sich damit belassen. Und ihr kennt manche Leute, die lassen so etwas so nah ans Herz rangehen, dass sie den ganzen Tag noch damit beschäftigt sind. Und dann gehen sie in soziale Netzwerke. Was bedeutet dieser Traum? Was so? Und Schuyuch gibt es überall, Alhamdulillah. Da gibt es auch 10.000 Antworten gleich. Ja? Wie wenn wir ein Video hochladen. Wir haben ja nur umsonst die Frage beantwortet, damit die anderen nochmal eine Antwort geben. Ich meine, subhanallah, die Leute schämen sich nicht. Ja? Der muss was reinschreiben. Der muss kommentieren. Möge Allah uns einen Weg finden lassen, die Kommentarfunktion auszustellen. Sagt alle nicht. Allah muss dann. Bitte schön. Gibt es Déjà-vus? Déjà-vu bedeutet, liebe Geschwister, dass man denkt, dass man so eine Situation schon erlebt hat. Oder man hat eine Sache gesehen und dann irgendeines Tages sieht man diese Situation vor sich. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, bi'idhnillah ta'ala. Aber wie gesagt, man soll wirklich mit diesen Themen nicht übertreiben. Ja? Vieles ist auch Einbildung von Menschen. Vieles ist auch Einbildung von Menschen. Bitte schön. Fika Bakla. Gibt es noch zum Thema Fragen? Bitte schön.
Es gibt wohl Leute, die können deren Traum irgendwie so kontrollieren. Darf man sowas?
Kann man Träume kontrollieren oder gibt es Leute? Nein, sowas kann niemand. Sowas kann niemand. Und die Schayatin, die das behaupten, ist auch eine Sache, die neu gemacht wird. Die wollen sozusagen dir beibringen, dass du deine Träume kontrollierend beeinflussen kannst. Das ist Schwachsinn, ja, Ikhwa, weil diese Sache ist von niemand anderem. Niemand anderes kann so etwas beeinflussen. Na? Und diese Sachen, was alles gemacht wird heute mit Hypnose und dies, das ist alles haram. Sheikh ibn Baz, rahimullah ta'ala, hat die Fatwa dafür gegeben, dass diese Sachen zu unterlassen sind. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, vom Internet. Die dürfen auch heute Fragen stellen, inshallah ta'ala. Eigentlich zu Träume. Okay. Na. Bitteschön.
Darf ich noch was sagen? Na. Sheikh, wenn ich jetzt von der Flasche mit meinem Mund trinke, darf dann jemand anders noch daraus trinken?
Wie ist das Urteil, wenn man mit der Flasche direkt vom Mund trinkt? Sollte man das machen oder nicht? Die Sache ist so, wenn man weiß, es wird jemand anderes daraus trinken, sollte man das nicht machen. Warum? Die Hikma ist, manche trinken, dann ist mehr drin als vorher. Kennt ihr das? Und nicht nur das, der hat dir auch ein paar Brösel reingemacht. Nummer eins. Nummer zwei, es gibt Leute, die haben einen schlechten Atem. Man mag das dann nicht, wenn diesejenigen von derselben Flasche trinken. Deswegen, das zu unterlassen, bi'idhnillahi ta'ala. Es gibt auch eine Überlieferung diesbezüglich. Wenn man alleine trinkt, ist das kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, bitteschön. Es gibt Azkar im Ruku und im Sujud und das verschiedenartig. Wie ist das, wie sollte man damit umgehen? Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagt in seinem schönen Büchlein Zad al-Ma'ad, er sagte, wenn wir verschiedene Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, er meint die Sunna natürlich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er in einer bestimmten Handlung, bei einer bestimmten Tat, manchmal dieses und manchmal jenes gemacht hat, so ist das Beste, dass man es ihm nachmacht. Das heißt, manchmal macht man dieses und manchmal macht man jenes, wenn das auch authentisch überliefert wurde. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön.
Ich habe heute früh einen Text gelesen, in dem stand, dass die Leute bestraft werden, die in dem Gebet faul sind. Auch die Leute, die regelmäßig beten, aber die sind trotzdem faul im Gebet. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das...
Als eine Ayah oder als ein Hadith?
Ayah.
Es kann sein, dass du die Aya in Surat An-Nisa meinst, über die Munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um wa idha qamu ila salat qamu kusala. Wahrlich Allah azza wa jal, wahrlich die Heuchler versuchen Allah azza wa jal zu täuschen, aber Allah azza wa jal führt sie nur herum und wenn sie die Heuchler zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr faul schwerfällig auf. Meinst du diese Aya? Diese Ayah ist über die Heuchler, Achil Karim, weil sie stehen ja nicht für Allah Azza wa Jal auf. Ihre Taten sind ja gar nicht für Allah Azza wa Jal. Ihre Taten sind für wen? Für wen? Für die Menschen. Sie wollen einfach sich nur zeigen vor den Menschen. Und aus dieser Ayah haben auch die Gelehrten einen wunderschönen Vorzug abgeleitet, dass sie gesagt haben, wenn einer etwas mit Ikhlas macht, mit Aufrichtigkeit für Allah, fällt ihm die Tat leichter, als wenn man sie für Menschen macht. Subhanallah. Das ist so. Wenn jemand etwas, passt auf, mit Ikhlas für Allah macht, fällt ihm die Tat leichter, als wenn er sie nur zum Wohlgefallen der Menschen macht. Und diese Leute, sie haben gar kein Interesse daran, dass sie Allah Azza wa Jal einzig und alleine anbeten, sondern sie wollen nur nicht auffallen. Deswegen beten sie mit. Aber wenn sie zu Hause sind, beten sie. Wenn keiner sie sieht, beten sie dann. Dann beten sie nicht. Sondern sie beten nur, wenn Leute sie sehen, damit sie zeigen, wir sind Gläubige. Aber sie sind alles andere als Gläubige. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Eier, weil manche Leute machen auch nur gute Taten, wenn Menschen dabei sind. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel alleine sind oder im Privaten sind, dann siehst du sie, dass sie überhaupt keine Taten machen. Und das ist sehr gefährlich hier in diesem Bezug. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, bitteschön.
Wenn man vom Staat zum Beispiel verbal bekämpft wird und man es sehr schwer zu verteidigen hat, mit wenig Erfolgsaussichten, ist es okay, trotzdem verbal gegen zu kämpfen,
mit dem, was man halt kann.
Das ist sehr allgemein formuliert, da kann ich mir nichts vorstellen. Deswegen kann ich auch nicht antworten, wenn das so allgemein formuliert ist. Wenn der Staat dir Unrecht tut, dann natürlich kannst du dagegen angehen. Wenn man das meint, Wallahu ta'ala ala wa alam, du hast ja hier viele Mittel und Wege, wie du dagegen gegen angehen kannst. Naam. Barakallahu fikum. Achso, Afan, verzeih mir, bitteschön.
Wenn man mit dem Ehepartner verschiedene Meinungen hat, also was Islam angeht,
okay.
Hast du dann einen Ratschlag, wie man da vorgehen kann, weil da kann ja Fitna entstehen, wenn zum Beispiel, wenn man Gebete kürzen möchte, zum Beispiel, und der andere Partner dann sagt dann, nein.
Die Sache ist so, wenn jetzt zum Beispiel Mann und Frau verschiedene Meinungen folgen, wie ist das, damit die Herzen nicht auseinandergehen? Wie sollte man das machen? Man sollte erstmal wissen, liebe Geschwister, du darfst der Frau nicht auferlegen, welcher Meinung sie folgt. Ein Beispiel. Zum Beispiel, die Frau trägt Niqab und sieht Niqab als Pflicht. Du aber als Mann siehst den Niqab nicht als Pflicht. Dann kannst du ihr nicht sagen, leg den Niqab ab. Weil sie dient mit dieser Überzeugung, der sie folgt, Allah Azza wa Jal. Und sie wird das rechtfertigen vor Allah Azza wa Jal. Das ist nicht die Sache vom Mann. Das ist nicht die Sache vom Mann. Okay? Und jetzt auch andernfalls. Zum Beispiel, der Mann vertritt eine Ansicht, dass er zum Beispiel Rot tragen darf, rot als T-Shirt, okay? Es gibt einige Gelehrte, die das erlaubt haben und manche haben das verboten. Jetzt der Mann sagt, das ist erlaubt, ich sehe das als erlaubt. Jetzt sagt die Frau, nein, a'udhu billah, du trägst das nicht oder ich werde mich scheiden lassen. Das kann sie nicht machen. Deswegen, wie ist der Umgang? Wenn es Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Themen gibt, die auch gerechtfertigt sind, die Meinungsverschiedenheiten. Was meinen wir gerechtfertigt? Dass jemand kommt und uns sagt, ja, es gibt ein, zwei Gelehrte, die haben gesagt, Musik ist erlaubt. Ist das Meinungsverschiedenheit geworden? Weil ein, zwei Gelehrte einen Fehler gemacht haben? Nein. Dass jemand kommt, verzeiht mir den Ausdruck, und sagt, Analverkehr ist erlaubt, weil einige der Gelehrten das erlaubt haben, weil sie nicht die Hadithe kannten vom Propheten, ist das Meinungsverschiedenheit geworden? Weil einige kommen und sagen, ja, es gibt Meinungsverschiedenheit, dass man Zinsen nehmen darf, weil einige das gesagt haben über einen bestimmten Zins, über Ina, brauchen jetzt nicht drauf einzugehen, ist das jetzt Meinungsverschiedenheit geworden? Deswegen, bei Meinungsverschiedenheit reden wir über Al-Fiqh Al-Mu'tabar. Mu'tabar bedeutet, jede Seite hat was? Ihre Beweise. Zum Beispiel bei welcher Angelegenheit? Dass wenn man im Tashahud sitzt, macht man seine Hände schon hoch, wenn man sitzt oder wenn man erst oben steht. Na, was noch? Von den Sachen, die... Ja? Auch? Ein klassisches Beispiel. Wie geht man runter? Mit Knien oder mit Händen? Derjenige, der nicht betet, Kafir oder nicht Kafir? Niqab, Pflicht oder nicht Pflicht? Eine Frau, wenn sie Menstruation hat, darf sie reingehen, darf sie nicht reingehen? In die Moschee bedeutet das. Nicht in die Küche, da muss sie reingehen. Inshallah, morgen haben wir ein paar Zuschauer weniger. Khair, inshallah. Mafhum? Ist klar die Sache mit der Meinungsverschiedenheit? Deswegen, hier sollte man sich nicht streiten, weil derjenige, der eine Ansicht vertritt, der dient damit Allah Azza wa Jal, mit dieser Sache. Er dient damit Allah. Er rechtfertigt diese Sache auch vor Allah Azza wa Jal. Genauso wie keiner kommen kann, Yawmul Qiyamah, und zum Beispiel, also ich habe Zinsen genommen, manche Gelehrte haben das erlaubt. Allah wird dich fragen danach, dass manche Gelehrte, dass diese Gelehrte werden vielleicht sogar noch belohnt dafür, weil sie was gemacht haben zu ihrer Zeit? Ein Ijtihad, sie haben sich versucht abzumühen, aber sie haben einen Fehler gemacht, sie kriegen eine Belohnung, aber du weißt genau, dass das falsch ist. Dann kannst du das nicht auf die Gelehrte schieben. Dann kannst du das nicht auf die Gelehrte schieben, weil Dieser wird ja um Al-Qiyama nicht neben dir stehen und sagen, ich werde heute für ihn ein gutes Wort einlegen, der Gelehrte. Der wird sagen, ich spreche mich frei. Das war mein Urteil und ich habe danach gehandelt. Aber ich habe das nicht den Leuten befohlen, dass sie danach handeln. Was sagten alle vier Rechtsgelehrte? Sie sagten, wenn ihr einen Beweis findet, der entgegen unserer Aussage ist, dann nimmt unsere Aussage und schmeißt die gegen die Wand. Und sie haben gesagt, wir sagen uns von allen Fatawa los, die nicht richtig sind. Sind sie entschuldigt bei Allah? Sie sind entschuldigt bei Allah. Aber du und ich, wir wissen, bestimmte Sachen sind falsch. Kannst nicht sagen, Musik, kein Problem, Ibn Hazm hat das erlaubt oder dieser hat das erlaubt. Subhanallah. Das geht nicht so einfach. Sondern es müssen Sachen sein, wo es klare Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten gibt. Dann hier in diesem Falle kannst du, inshallah ta'ala, der einen oder anderen Meinung folgen, wenn du das auch begründen kannst. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Mit Rot? Ich glaube, darüber haben wir schon eine Fatwa gemacht. Auf jeden Fall. Guckt ja hier keiner. Wir machen ja die Fragen und Antworten nur für uns. Ja. Subhanallah. Ich meine, wo ist das Problem, dass man ins Internet reingeht, unseren Namen eingibt und dann ein Schlagwort? Dann hast du das. Dann hast du das. Zum Beispiel, welche Farben darf der Mann tragen oder nicht tragen? Die rote Farbe, das ist umstritten, liebe Geschwister. Es gibt Hadithe, die andeuten, dass es erlaubt ist, die rote Farbe zu tragen. Es gibt Hadithe, die das verbieten. Was ist jetzt As-Sawab? Das heißt, was ist jetzt das Richtige? As-Sawab ist, dass man das studieren muss, die Angelegenheit. Und wenn man sie studiert, dann sieht man, dass die Hadithe eigentlich augenscheinlich widersprüchlich sind. Sind sie aber nicht. In den Hadithen, wo Rot vorkommt, so ist das kein Rot, welches nur als einzigst rote Farbe ist, sondern es ist gemischt mit anderen Farben. So wie der Bruder jetzt zum Beispiel. Der hat einen roten Arm, aber auch einen blauen Arm. Ja? In der Mitte ist auch alles blau. Na, wäre das jetzt zum Beispiel verboten? Das wäre nicht verboten. Wenn Rot vermischt ist mit anderen Farben, dann nicht. So. Aber es gibt eine Überlieferung von Ibn Abbas, radiallahu anhu. Und die ist bei An-Nasai. Er sagte, mir wurde verboten, die rote oder das rote Gewand zu tragen. Mir wurde verboten, das rote Gewand zu tragen. Und hier, das ist unterstützend für die Hadithe, die das verbieten. Das ist unterstützend für die Hadithe, die das verbieten. Deswegen, Kleidungsstücke, passt auf, die pur rot sind. Und welches Rot meinen wir? Das Weinrot? Oder das knallige, wie nennt man das? Offene?
Neonrot.
Ja, dieses Rot, genau richtig. Dieses ist gemeint, nicht das Weinrot. Na, weil in einer Überlieferung der Prophet s.a.w. hatte eine Hulla gehabt, das heißt ein Gewand gehabt, was eine rote Farbe hatte. Na, aber wie gesagt, man muss kombinieren mit den Hadithen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Barak lafikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.